Das ist auf jeden Fall so ein Montag, wo es am langen Ende die Entscheidung geben wird, ob Thomas Müller nun bei Bayern München einen neuen Vertrag gibt oder nicht. Also am langen Ende, muss ich sagen. Wie ist es bei dir am langen Ende da drüben?
Ich muss...
Ja, aber jetzt meine, wir kennen uns jetzt, ja, mit langen Enden aus, aber...
jetzt habe ich gerade eben, als ich reinkam, habe ich einen sehr gut gelaunten Technikchef gesehen, ja, der am Wochenende an der längsten Theke der Welt war. Und wir sind ja am langen Ende. Sehr geil ist, dass du mir gestern ja schon eine bilaterale WhatsApp geschickt hast, indem du diesen Doppelpass von gestern Morgen etwas seziert hast, ja, vor allem den Auftritt von Max Eberl. Ja. Und deshalb sage ich ganz am langen Ende. Ganz am langen Ende ist das hier einfach der geilste Podcast aller Zeiten.
Ich würde es gerade sagen, und wer am langen Ende nur immer noch ruhig sitzen bleiben kann am Montagmorgen, der braucht eins, nämlich
Eier. Wir brauchen Eier.
Der Podcast mit
Mike Leis
und Thomas Wagner.
Ja, also mir ist es aufgefallen. Ich weiß nicht, was da los war bei Max Eberl, aber das war wirklich jedes dritte Wort war am langen Ende. Ich weiß aber immer noch nicht, was er meint damit. Meint er in the long run vielleicht sowas? Also irgendwie sowas wie so eine Floskel wie, also am Ende des Tages? Am langen Ende?
Ja, natürlich. Also das würde ich jetzt schon, wenn du mich ganz ernst fragst, glaube ich schon, dass er das meint.
Ja.
Aber ja, du weißt ja auch, wie das ist. Man
ist aufgeregt, ne?
Genau. Nee, aufgeregt weiß ich jetzt nicht, ob er direkt aufgeregt ist. Aber man hat ja irgendwann nochmal, auch in dem Jahr seiner Auszeit, überprüft man ja ein paar Sachen, man macht vielleicht ein paar. Also ich kann mich in der Gladbacher Zeit weniger daran erinnern, dass dieses Wort so oft gefallen ist. Das ist dann irgendwie auch eine Formulierung, die sich einschleift. Also ich finde, es gibt durchaus Sachen, die man am Wirken von Max Eberl kritisieren kann. Aber am langen Ende möchte ich das lange Ende da jetzt nicht kritisieren. Ich habe sicher auch ein paar Floskeln, die manche Leute nicht mehr hören können. So.
Puh, ja. Aber am langen Ende ist es ja auf jeden Fall so, dass wir vielleicht nochmal ganz kurz zumindest auf diese ganze Geschichte eingehen müssen. Ich meine, jetzt letzte Woche in der Ausgabe, da war es ja jetzt noch nicht so hundertprozentig sicher, kriegt er einen neuen Vertrag oder kriegt er keinen, war wahrscheinlich eher keinen. Aber jetzt ist es durch. Also jetzt ist es so, dass... er keinen Vertrag bei Bayern München mehr bekommt und die Kommunikation war auch schwierig, weil er 40 Minuten bevor der FC Bayern seine PM rausgeschickt hat, ein Statement abgegeben hat, überall auf den sozialen Netzwerkkanälen, die er zur Verfügung hat. Und da war ein relativ scharfer Unterton, so nach dem Motto, also ich hätte es ja gerne gemacht, aber auf der anderen Seite wollte man nicht. Am langen Ende hat Max Eberl es so erklärt, dass es nichts mit der finanziellen Situation zu tun gehabt hätte. Das wäre natürlich auch eine Entscheidung gewesen, Labarababa, die allen nicht gleich gefallen wäre und ihm auch als Max Eberl nicht. Und es wäre aber auch die Wahrheit, dass er dann irgendwie seit Januar nur 210 Minuten oder sowas gespielt hätte. Und dann hätte man eine Entscheidung treffen müssen, so nach dem Motto, wir können ja unseren Superstar nicht auf der Bank schmoren lassen oder vielleicht reicht es sportlich nicht mehr. Brutal, finde ich viel brutaler als alles andere, so eine Aussage. Aber gut, muss man auch erstmal machen. Und ich fand eine sehr, sehr gute Aussage von Schmiso, von deinem geschätzten Kollegen, der gesagt hat, sinngemäß gesagt hat, ich hätte mir da schon gewünscht, dass man beim FC Bayern mit einer Ikone wie Thomas Müller anders umgeht am Ende der Karriere. Also, dass der Punkt kommen muss, ist klar. Aber dass Bayern München nicht mehr das Bayern München ist, das sich viele so wünschen, das ist nun hiermit mit dieser Personalie relativ klar geworden. Wie ordnest du das alles ein?
Also, ich versuche jetzt mal jegliche Emotionen und Untertöne und alles so einfach mal beiseite zu schieben und halte ganz nüchtern fest. Thomas Müller hat eine Riesenkarriere bei den Bayern absolviert. Er hat dem Verein, der ihn von der Jugend über die zweite Mannschaft bis zur ersten gebracht hat, eine Menge zu verdanken. Und der Verein umgekehrt ihm. Das war aus Bayerns Sicht eine Win-Win-Situation der allerersten Güte. Ich glaube, als erstes kann man noch mal sagen, man muss jetzt keine Sorgen sich machen und man muss auch kein Mitleid mit Thomas Müller haben. Der wird schon wissen, was er macht, ob er noch vielleicht 2 Jahre in Amerika spielt, ob er als TV-Repräsentant arbeitet, als Experte, Bayern-Repräsentant oder direkt an derselben Straße irgendwelche Abteilungen durchläuft. Das sollte man jetzt auch nicht so tun, als wenn das ein Drama wäre für jemanden, der so viel gewonnen hat und der finanziell auch ausgesorgt hat. Auf der anderen Seite rühmen sich die Bayern ja immer dafür, und das haben sie ja tatsächlich auch in vielen Fällen geschafft, Leute von früher einzubinden. Leute, die dann irgendwann weggegangen sind, die werden natürlich dann häufig auch mal vom Paten vom Tegernsee mit einigem überzogen im Nachhinein. Fragt mal nach, auch bei Louis van Gaal zum Beispiel. Von Thomas Tuchel will ich jetzt gar nicht reden, aber das sind natürlich auch nicht solche Legenden, wie es Thomas Müller ist. Und es fußt sich auch immer darauf, dass man sagt, man geht mit seinen eigenen Leuten anständig um. Und da kommt natürlich dann so ein Punkt einfach rein, dass man sagt, aus sportlicher Sicht, der Trainer plant offensichtlich nicht mehr mit ihm, obwohl es jetzt ja sein könnte, dass er für Musiala sogar der Ersatz ist. Und Max Eberl hat in einer gewissen Art und Weise sich einfach dahingesetzt und gesagt, ja, das wird ja das kürzeste Gespräch. Ist ja klar, weil er wahrscheinlich auch selber davon ausgegangen ist.
Im Januar dann, noch.
Ja. Genau. Und dann muss man aber trotzdem sagen, selbst wenn er seit 2 Monaten keine Rolle mehr spielt, was stimmt, muss man diese Personalie natürlich ganz anders handeln. Man muss, und das wird intern Max Eberl total hart vorgeworfen, dass er keine Kommunikation mit keinem betreibt. Er hat zu Gladbacher Zeiten häufiger mit Uli Hoeneß kommuniziert, als er das jetzt tut. Und das ist ja auch das, was ich nicht verstehe an dieser Verwandlung mit Max Eberl. Ich glaube, er denkt mittlerweile, er selber wüsste es, obwohl er gestern eingeräumt hat, dass er Fehler gemacht hat und spricht mit niemandem mehr. Wenn so eine Entwicklung kommt, dann muss ich ja irgendwann mal mir auch Thomas Müller nehmen und sagen, wie sieht das eigentlich für dich aus? Ich hatte das ja im Januar auch gesagt, du hast da mehr gespielt, jetzt spielst du kaum noch, willst du trotzdem weitermachen? Das kannst du ja alles entschärfen, dass du in ein Gespräch gehst, wo die Müller-Seite dann glaubt, ja, es wird das kürzeste Gespräch und aus allen Wolken fällt. Das kann natürlich nicht sein. Und als Krönung des Ganzen noch, dass der Erfinder des Mir San Mir, der ja glaubt, dass ihm und den Bayern die Fußballwelt gehört, dass der am Abend der Premiere von Thomas Müller sagt, naja, also als Ersatzspieler sollte ja nicht enden, ich glaube, man kann sich das mal überlegen, weil er Angst um sein Festgeldkonto hat, das ist die Krönung des schlechten Stils. Und deshalb hat diese ganze Causa 2 Verlierer, als allererster Stelle Uli Hoeneß, dann Max Eberl und 2 Gewinner, Jan-Christian Dresen, der das Ganze doch wieder eingefangen hat, und Thomas Müller, der zwar sich klar gestatet hat, auch mit 2 Spitzen, aber eigentlich als totaler Sieger aus dieser Causa rausgeht.
Findest du wirklich, ja?
Also ich, ja, finde ich schon. Warum nicht?
Also, boah, naja, also du bist jetzt nicht unbedingt selbstbestimmt, ne, in diesem ganzen Zirkus. Also du hast jetzt natürlich irgendwo auch nie die rote Karte bekommen, insofern, als dass du keinen weiteren Vertrag bekommst. Bist aber davon ausgekommen, dass die Seite wohl, die Beraterseite, er wird ja von Wigald Kögel, der auch lange bei Bayern gespielt hat, gemanagt, oder ist ein Berater. Da hat man sich ja irgendwie drauf verständigt, dass man gesagt hat, komm, lass uns mal irgendwann im, sagte wohl Wigald Kögel selbst, wenn das stimmt, was Max Eberl sagt, lass uns mal im März drüber reden, ist jetzt alles noch zu früh, Januar und so weiter, also dann weiß Thomas vielleicht auch selber, was er machen möchte. Also es gab da schon nur eine Kommunikation zwischendrin zumindest mal, und das war aber auch Teil dabei, dass es jetzt mehr oder weniger aus dem Off kam. Also da gab es dann eben keine weiteren Gespräche mehr, sondern es gab eine Entscheidung des FC Bayern. Also das, finde ich, ist grob faul gespielt, und das ist etwas, wo dann natürlich auch so ein Spieler, der dann ja geflaggt hat durch seinen Berater, dass er gerne dann nochmal reden möchte im März, und dass man sowas dann eben offen lässt. Da hat der FC Bayern, und das ist eben diese kleine Feinheit, gesagt, ja, scheiß die Wand an, ist uns egal, wir treffen unsere Entscheidung.
So, und ja, aber das ist doch aus Bayerns Sicht, finde ich, auch völlig legitim. Also Thomas Müller spielt ja nicht mehr sportlich die Rolle, die er über Jahre gespielt hat. Und er spielt eigentlich in der Rückrunde bei Kompany gar keine Rolle mehr. Wie gesagt, er kann jetzt nochmal eine Stelle spielen. Und wenn Thomas Müller, der ja auch seinen Wert hat, ich weiß nicht, ob man darüber gesprochen hat, würdest du auch für die Hälfte weiterspielen? Ich weiß es nicht, ob es diese Gespräche gab. Aber das ist doch legitim, dass der Trainer und die Bayern sagen, okay, wir müssen unseren Kader auch sportlich ausrichten, und da spielt Thomas Müller keine Rolle mehr. Mhm. Wenn das aber so ist und man sich diese Entwicklung seit Januar angesehen hat, dann muss man mit diesem Spieler, der so viel für den Verein geleistet hat, natürlich anders umgehen, genau, und muss ihm das anders mitteilen. Und ich finde, das ist von Bayern Seite aus nicht korrekt gelaufen. Und deshalb sage ich aber trotzdem am Ende, dass Müller ein solches Statement dann schreibt, auch vor dem Verein, das war ja dann die 3. Spitze neben den beiden, wie das Ganze gelaufen ist im Text, geht er für mich schon klar als Sieger raus. Sein Image bei allen, die es mit den Bayern halten und beim großen Teil der Öffentlichkeit ist total unbeschädigt. Da sagen dann viele sogar, das ist ein Zeichen von Klasse, dass du eben dann trotzdem am Ende noch ein versöhnliches Ende findest. Und die Angeschlagenen sind auf Bayern Seite, bin ich ganz klar der Meinung.
Ist es denn so, dass, da gibt es jetzt ja wieder weitere Gerüchte, dass Mario Gomez ins Sichtfeld von Uli Hoeneß gerückt ist und dass Uli eigentlich oben schon beim dritten schweren Roten überlegt, ob das mit Max jetzt irgendwie weiter so geht, weil Max halt einfach auch ja nicht dreimal die Woche anruft bei ihm. Das tut weh. Also.
Ja, das tut ihm total weh. Also das ist Uli Hoeneß agiert ja immer schon sehr emotional und mit zunehmendem Alter und zunehmender weniger Präsenz an der Säbener Straße vielleicht auch irrationaler. Aber ganz wichtig ist für ihn, dass Max Eberl, den er ja wollte, sich bei ihm meldet. Das kann ich übrigens sogar verstehen. Also ich wäre auch irritiert, wenn der früher bei einem anderen Verein mit mir häufiger telefoniert hätte, als er das jetzt zum Beispiel tut. Und das hat sich ja nie geändert, das Muster. Früher waren es ja immer die Spieler, die in einem Bundesligaspiel gegen die Bayern gut gespielt haben. Die wurden dann plötzlich verpflichtet, weil man dann irgendwann noch den Eindruck hatte, guckt Bayern München oder gucken Uli Hoeneß eigentlich auch andere Spieler als ihre eigenen. Da gab es ja Spieler, ich habe das hier schon mal erzählt, Baumjohann von Gladbach, der hat damals zwei Tore gemacht gegen die Bayern irgendwie und wurde dann sofort verpflichtet. Mhm. Und so ähnlich ist es ja auch. Also Ralf Rangnick war ja als Trainer im Gespräch, dann haben die miteinander gesprochen, angeblich auch eine Runde Golf gespielt. Seitdem findet Uli Hoeneß Ralf Rangnick, den er früher, glaube ich, nicht mochte, so nett, dass er sich den auch als Sportdirektor oder als Sportvorstand vorstellen könnte. Mario Gomez war wahrscheinlich bei irgendeinem ehemaligen Treffen. Oh Mario, ich habe dich auch letztes Mal gesehen bei Amazon, das könnte ich mir vorstellen. So läuft ja wahrscheinlich die Scouting-Suche so ein bisschen ab. Sicherlich vor allen Dingen Ralf Rangnick, jemand, der große Impulse anstoßen könnte. Aber wenn du gestern Max Eberl gehört hast, der hat ja gesagt, das wäre rein ein Medienthema. Da wäre gar nichts dran, es gäbe kein Knirschen. Das glaube ich nicht. Also ich sehe die Situation sehr brisant für ihn, was man ihm total übel nimmt aus Bayerns Sicht. Auch das, dafür habe ich dann wieder Verständnis bei Uli Hoeneß, der immer sehr stolz auf sein Festgeldkonto war. In der heutigen Zeit hat sich ja vieles verändert finanziell, aber dass der Kader viel zu teuer ist und dass nach wie vor niemand verkauft wird, außer jetzt Thomas Müller, der von der Gehaltsliste runterkommt, das könnte irgendwann ein Problem werden für die Bayern. Und Max Eberl unterschätzt das, glaube ich. Ich halte es mittlerweile noch nicht mal mehr für ausgeschlossen, dass sie selbst, also Meister werden sie meiner Meinung nach eh, und vielleicht gewinnen sie auch die Champions League, dass selbst im Falle, dass beides eintrifft, Max Eberl nächstes Jahr kein Sportvorstand mehr ist. Also das halte ich nicht für ausgeschlossen.
Da bin ich mal sehr gespannt, wann du den Anruf kriegst vom Tegernsee. Komm doch mal vorbei, eine Runde Golf spielen und möchtest du nicht Kommunikationsdirektor bei Bayern München werden, lieber Becky?
Also das muss ich sagen, die Kollegen der Kommunikationsabteilung, die machen da schon einen guten Job. Ich kenne ja auch früher noch Markus Hörwig, das war eigentlich so der Urvater aller Pressedirektoren. Super, ich glaube, die beißen sich selbst manchmal irgendwo hin, wenn sie dann alles wieder einfangen müssen, wer da bei den Bayern ist. Aber eins kann ich ganz klar sagen, es wird zwar auch niemanden interessieren, was ich jetzt sage, wirklich niemanden. Aber egal wie hoch das Angebot der Bayern ist, ich würde nie zum FC Bayern gehen. Da zitiere ich gerne Campino.
Das wird definitiv der Titel unserer Folge sein. Egal wie hoch das Honorar ist, ich werde nie zum FC Bayern gehen. Sehr schön. Das ist, ich glaube, dann, damit können wir die Causa Müller wahrscheinlich beenden. Letzte Frage noch, tut es ihm dann weh oder ist es dann ein Problem, wenn er auch nochmal irgendwie nach Chicago geht oder Los Angeles geht oder New York geht und dann noch 2 Jahre spielt, ist das dann irgendwie so ein Abgang, den eigentlich keiner braucht, so wie bei Schweini? Oder würdest du sagen, mach, tu keinen Abbruch, nimm die Kohle mit oder flieg auch nochmal nach Saudi-Arabien und mach da nochmal irgendwie ein bisschen was?
Nee, Saudi-Arabien, also diese Kirmesliga auf gar keinen Fall. Ich nehme bei dem Ganzen, bei Schweinsteiger war es ja so, er war erst bei Manchester United. Das war eigentlich eine schlimme Erfahrung für ihn, weil er da gar keine Rolle gespielt hat. Aber Chicago, sagt er selbst, war für ihn eigentlich die gechillteste und entspannteste Zeit als Profi. Und damit meine ich jetzt nicht, dass du dir da ein Lenz machen kannst. Also so schlecht ist die MLS gar nicht. Aber ich glaube, du bist körperlich nicht mehr ganz so gefordert. Du kannst vielleicht auch das Fußballspielen, das Ende deiner Karriere noch mal ein bisschen mehr genießen. Und wenn du 2 Jahre in den Staaten bist, dann erweiterst du deinen Horizont. Das ist ganz klar. Mein Thomas Müller ist schon eh ein sehr cleverer und intelligenter Gesprächspartner und Typ. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn er echt noch Bock hat zu spielen, warum soll man das nicht machen? Ich glaube, es ist auch ganz gut, wenn man dann später bei den Bayern ein Amt übernimmt. Und da gehe ich bei ihm davon aus, dass man vielleicht noch mal ein bisschen Abstand gewinnt. Und wenn ich Dankeschön, der Technikchef bringt mir gerade einen Espresso rein. Wahnsinn, wie das hier
Wahnsinn,
am Morgen fluppt. Ich sitze hier am Mikro, kommt er von hinten und gibt mir einfach einen Espresso.
Ist ja, doch das geil. Ist so. So ist ja, er. So kommt ist von er. Hinten so und ja, mit dem Espresso. So ist er.
Deshalb kann ich mir das schon vorstellen. Und wenn du siehst, ich habe jetzt das Interview gelesen bei den Kollegen der 11 Freunde von Marco Reus, der Meister in L.A. geworden ist. Wie geil das Leben da ist, teilweise immer noch. Also das kann ich mir schon vorstellen.
Gut.
Also. Lass uns gerade noch einen Blick sportlich werfen.
Gerne.
Auf die Champions League. Die Bayern ohne Musiala, ohne Upamecano, ohne Davis, ohne Ito. Ja, wie siehst du das Ganze sportlich?
Naja, das wird schwierig. Ich glaube, dass inzwischen ist es auch so, dass Musiala angekommen ist in der Mannschaft. Und so angekommen ist, dass das dann auch schon so ein bisschen was mit der Mannschaft macht. Bei Upamecano, da bin ich jetzt mal gespannt, wie sich das auswirkt, wenn er weg ist.
Also ich finde es fast niedlich, dass du sagst, dass Musiala angekommen ist in der Mannschaft. Für meine Begriffe ist der auf dem Niveau einer der 3 Unterschiedsspieler. Also mehr als das.
Also ja, das sowieso. Es geht ja nicht ums Spielerische. Es geht mir jetzt eigentlich um die Präsenz. Es geht mir um die Rolle in der Kabine.
Aber klar. Ja. Aber ich habe mich jetzt nur über. Ich fand den Begriff eher fast ein bisschen zu wenig für die Bedeutung von Musiala. Das wollte ich damit sagen.
Ja, ich wollte jetzt nicht übertreiben. Ich wollte nicht sagen, wenn Musiala nämlich dabei ist, dann bricht das gesamte Bayern-Konzept zusammen und so weiter. So wollte ich es jetzt einfach nicht.
Nee, aber du kannst ja eigentlich sagen, Spieler in großen Partien, die den Unterschied machen können, ist punktuell immer noch Neuer, ist vorne Kane und ist dahinter Musiala. Und obwohl du natürlich Spieler hast, da haben wir auch schon darüber gesprochen, dass Kimmich bockstark spielt, ist Kimmich ja jetzt keiner, der jetzt, wo du in einem Spiel, gut, gegen Italien hat in 2 Spielen 5 Scorer gemacht, von daher schon, aber so eine Achse von Spielern, wo du sagst, die können auf höchstem europäischen Niveau nicht nur mitspielen und stark spielen, sondern nochmal einen draufsetzen. Da gehört Musiala dann für mich schon dazu.
Absolut. Und
deshalb ist das schon eine große Schwächung, das meinte ich.
Ja, absolut. Aber du wirst mir recht geben, dass er jetzt nicht jemand ist, der absolute Leader ist und der sagt, so.
Von seinem Typ her, das genau, stimmt. Ja, okay, da haben wir aneinander vorbeigeredet. Ja.
Genau. So, das meinte ich eigentlich. Also ich glaube, es ist natürlich ein großer Verlust bei Upamecano, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Das wird sich dann im Spiel zeigen und vielleicht ist es auch mal ganz gut zu sehen. Wenn er nicht dabei ist, wie verhalten sich die Bayern dann international im Moment jetzt im dann April 2025? Da bin ich gespannt. Ich glaube aber insgesamt ist es natürlich keine gute Botschaft, dass sie derart viele Verletzte haben. Und da wird man jetzt sehen müssen, wie breit ist der Kader. Kann da der Nächste einfach reinhüpfen und du merkst keinen Unterschied. Ich finde es spannend. Ich finde es absolut spannend.
Ja, ich weiß jetzt nicht, sagen wir mal, in einem Spiel oder in 2 Spielen, wo du auch weißt, dass das Finale bei dir zu Hause ist, was ja dann schon auch ein großer Anreiz ist, ne? Da kannst du sicherlich punktuell auch mal jemanden ersetzen. Aber ob du gegen Inter Mailand, ich warne wirklich davor, die zu unterschätzen, weil der italienische Fußball sich in diesem Jahr im Europapokal von den Clubs nicht gut präsentiert hat, mit Ausnahme von Inter. Das ist eine richtig abgewichste Mannschaft und Tore schießen gegen Inter ist richtig schwierig. Sie haben hinten Sommer drin stehen. Ich finde, obwohl das bei Bayern damals jetzt gar nicht so spektakulär war, ist ja trotzdem mit denen Meister geworden, ist für mich ein Torwart internationaler Klasse. Bastoni, Acerbi und Pavard, das ist ja gute italienische Schule. Inter ist ja auch so ein bisschen der Erfinder des Catenaccio mit Helenio Herrera. Çalhanoğlu hat sich zu einem Mittelfeldspieler auch von internationalem Format meiner Meinung nach entwickelt. Di Marco, Mkhitaryan, Barella, Damian, das ist alles international auch erfahren und vorne mit Martinez und Thuram. Also das ist schon eine Mannschaft, da hat der ein oder andere wahrscheinlich bei der Auslosung gedacht, okay, das ist so ein 70-30-Spiel für die Bayern?
Nein, auf keinen Fall.
Also ich würde sagen, leichte Vorteile für die Bayern, aber Inter ist sehr, sehr gefährlich. Und ich bin tatsächlich mal gespannt, wie sie es hinten anordnen.
Genau.
Es gibt ja viele, die damit spekulieren, dass Leimer hinten rechts bleibt. Kein gelernter Rechtsverteidiger, hat sich aber da so ein bisschen reingefunden. Dyer, finde ich, hat es eigentlich, wenn er gespielt hat, immer ganz gut gemacht. Kim bleibt die Frage mit seiner Achillessehne und hat dann auf dem Niveau den ein oder anderen Bolzen drin gehabt. Und Stanisic hinten links, gut, der hat letztes Jahr in Leverkusen gezeigt, dass er auch internationales Niveau spielen kann. Allerdings haben die so natürlich auch selten zusammengespielt. Das könnte da schon ein kleines Problem werden. Und wie gesagt, es gibt ja viele, die damit rechnen, dass Müller tatsächlich jetzt den Part von Musiala hinter Kane übernimmt.
Okay. Ja, also Ich bin jetzt im Moment wirklich sehr gespannt darauf, wie läuft es mit den Bayern. Du hast es jetzt gerade nochmal wirklich sehr gut analysiert, wie immer. Und ich finde den leichten Vorteil von Bayern sehe ich im Moment noch nicht so richtig. Es ist wirklich so ein 50-50-Spiel. Wären sie alle an Bord, würde ich es natürlich anders sehen. Aber also gerade mit dem Unterschiedsspieler, den du gerade genannt hast. Aber jetzt ist es eine 50-50-Chance. Was passiert aber, wenn sie tatsächlich ausschalten in der Champions League? Ist das dann schon etwas, wo man dann sagen muss, boah, Kompanie halt?
Nee, also wenn Kompanie Meister wird, das habe ich schon mehrmals gesagt, davon gehe ich ganz, ganz stark aus, dann ist das eine gute Saison nach der Riesenenttäuschung im letzten Jahr. Aber es kann nur eine 2+ sein, wenn sie weiterkommen gegen Inter. Und es kann nur eine 1 sein, wenn sie das Finale dann über Barcelona noch erreichen, und eine 1 mit Sternen, wenn sie das Ding gewinnen. Ein Ausscheiden gegen Inter Mailand, ja, das wäre dann irgendwie so ein gut Minus oder 2-3. Weil vom Eigenanspruch, glaube ich, die Bayern schon davon ausgehen, dass sie Inter schlagen. Gefühlt ist die obere Hälfte auch ein bisschen schwieriger in der Champions League. Aber nochmal, Inter sei nur erinnert an das Champions League-Finale vor 2 Jahren, als sie gegen City die bessere Mannschaft waren. Das ist eine abgezockte Mannschaft, und ich glaube, die können den Bayern wehtun.
Dann gehen wir doch einfach mal zum Bayern-Verfolger ganz kurz. Bayer Leverkusen schlängelt sich mit dem typischen 1-0 Leverkusen-Erfolg gegen Heidenheim da irgendwie so durch. Hat irgendwie aber ganz schön auch Kraft gekostet und Körner gekostet, dass DFB-Pokalspiel. Und mein lieber Freund, weil das ist ja, das müssen wir mal kurz auflösen. Also das sind wir jetzt 1-1, Heads up. Aber es ist auch schon so, dass in der Community, schreibt uns gerne weiter und geht einfach mal auf Instagram. Da sind wir logischerweise auch. Eier, wir brauchen Eier. Folgt uns und beschimpft uns und findet auch vielleicht mal das eine oder andere nette Wort. Aber es gab so ein Statement, das fand ich sehr lustig, dass Wagner hat jetzt konsequent Bielefeld runtergetippt im DFB-Pokal, kann das nächste Mal auch gerne wieder noch machen im Finale. Dann gewinnt es Bielefeld, fand ich sehr, sehr, sehr lustig.
Ja, ich habe in jedem Spiel gegen jeden, ich glaube, wir haben ab Runde 2 angefangen zu tippen, habe ich immer für den Gegner getippt, das stimmt. Ich glaube, in der ersten Runde gegen Hannover, da habe ich irgendwie, meine ich, im Hinterkopf irgendwas mit Elfmeterschießen. Aber also wir müssen ja erstmal sagen, man kann ja Arminia Bielefelds Leistung gar nicht hoch genug einschätzen. Das war ja von A bis Z total verdient. Es gibt ja schon mal so Pokalspiele, wo der Underdog früh ein Tor macht, der Gegner trifft 6-mal Latte und Pfosten, schießt den Torwart an. Aber das war ja alles gar nicht so. Die waren ja die bessere Mannschaft, auch spielerisch.
Ja, definitiv.
Und das war ja das total überraschend. Also erstmal herzlichen Glückwunsch an Mitch Kniart, vor allen Dingen dann am Wochenende mit Bielefeld auch in Aachen noch in der Liga nachzulegen. Da habe ich ehrlich gesagt meine Zweifel dran gehabt, ob du das emotional überhaupt schaffst, diesen Turn von Dienstag, vom DFB-Pokal, der ganz großen Bühne, in die Liga. Also das war mega. Ich kenne echt viele Bielefelder Kollegen, die schweben so seit 3-4 Tagen einfach nur durch Zeit und Raum. Ja. Denen ist alles egal. In der 120-jährigen Vereinsgeschichte sind die das erste Mal im Pokalfinale. Sie sind ja immer so stolz drauf, dass sie noch nie einen Pokal gewonnen haben. Also keinen großen überregionalen. Das ist schon Wahnsinn. Auf der anderen Seite muss man wirklich sagen, ich habe ja fast hier Liebesbriefe an Alonso geschrieben für den Fußball, den sie gespielt haben.
Ja, das stimmt.
Also das war natürlich eine glatte 6 Sätzen, das Ding in Bielefeld. Er hat 2-mal gegen die Bayern in der Champions League, also da will ich jetzt nicht sagen klassisch vercoacht, weil die Bayern da auch gut waren und Leverkusen, glaube ich, im Moment weit von der Form ist, seit einem Monat, die sie hatten, zum Beispiel noch beim Ligaspiel gegen die Bayern. Da hat er auch Verletzte gehabt mit Wirtz und sowas. Da kann man vielleicht noch sagen, im Rückspiel hat er zu sehr auf Hauruck-Fußball gesetzt. Aber da kann ich noch d'accord gehen, weil die Bayern einfach besser waren. Das in Bielefeld, dieses Spiel, wie auch das gegen Bremen zu Hause in der Bundesliga, das hat er einfach auch vercoacht. Er hat in der ersten Hälfte eine Taktik gewählt, lange Bälle zu schlagen, wegen der Angst des Rasens. Aber du hast ja gesehen, Bielefeld konnte ja sogar auf dem Boden Fußball spielen. Also da musst du in der zweiten Hälfte natürlich darauf gehen, deine spielerische Überlegenheit umzumünzen, die du ja per se im Kader hast.
Ja.
Und auch Fernando Caro, den ich eigentlich ganz cool finde, weil der sich nichts scheißt und weil der sich auch mal mit den Bayern anlegt. Also wie peinlich war das denn, nachher vom nicht gewässerten Rasen zu reden?
Ja, es war.
Also da sagst du einfach nur, Wir waren krottoid, Bielefeld war richtig gut, herzlichen Glückwunsch und setz dich in den Bus und schämst dich und machst einfach gar nichts mehr. Und deshalb sage ich, glaube ich auch, dass mit dieser Niederlage mehr kaputt gegangen ist als nur ein Spiel im Halbfinale.
Definitiv.
Weil wenn du Zweiter wirst und Pokalsieger und die Chance hätten sie ja dann gehabt gegen den VfB Stuttgart, dann ist das ohne Wenn und Aber eine gute Saison einfach. Aber jetzt, ja, Meister, glaube ich, wirst du nicht mehr mit 6 Punkten, weil ich glaube auch nicht, dass du in der Verfassung alle Spiele gewinnst. Und du bist im Pokal raus, du hast dann gegen die Champions League klar gegen die Bayern verloren. Und ich bin mal gespannt, was das auch für die Zukunftsentscheidungen auch eines Florian Wirtz macht, der natürlich jetzt nicht gespielt hat, aber der natürlich auch so ehrgeizig ist. Also das war schon eine Sache, die ich so niemals erwartet hätte.
Ja, ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, dass sich jetzt zeigen wird, ist Leverkusen eine große Mannschaft mit einem großen Trainer oder ist es das nicht? Ich glaube, solche Nackenschläge, die musst du dann auch wegstecken. Also jetzt ist Xavi Alonso, den wir auch immer hochgequatscht haben ohne Ende und auch diese Mannschaft und auch das spielerische Vermögen. Und es ist aber auch Teil der Wahrheit, dass vieles ja in Fußball auch so eine Momentumfrage ist. Und dieses Momentum hält eben einfach auch schon wahnsinnig lange an. Xavi Alonso ist nachweislich nicht der Trainer, der jetzt 7 internationale Stationen irgendwie durchlaufen hat. Und keine Ahnung, also da sind wir halt einfach noch nicht. Das ist jetzt ein Edellehrling auf einem sehr, sehr grünen Rasen und auch auf sehr viel Geld gebettetem Rasen. Das ist auch Teil der Wahrheit. Und wenn du dann gesehen hast, und da bin ich komplett bei dir, wie so eine Mannschaft dann einfach null performt, das finde ich nicht nur beachtlich, sondern auch bedrohlich, ehrlicherweise, weil ich mir überhaupt nicht vorstellen kann. Also das soll überhaupt nicht den Wahnsinn dieser Bielefelder Mannschaft schmälern, den sie da auf den Rasen gebracht hat, wahnsinnig gut nämlich. Aber es ist schon auch so, dass es nicht sein kann, dass du mit so einer Mannschaft gegen Bielefeld so eine Leistung zeigst. Und auch das, was gegen Heidenheim gespielt wurde, das war ja dann einfach, die kamen ja gar nicht in die Gänge. Die hatten ja im Grunde genommen, das war ja blutleer, also ähnlich blutleer wie gegen Bielefeld. Und Heidenheim hat Heidenheim Dinge gemacht. Das war jetzt irgendwie tatsächlich auch nichts Weltbewegendes. War jetzt auch insgesamt kein wahnsinnig gutes Spiel. Aber ich finde es, wir sind hier jetzt so in so einer Situation, wo sich entscheiden wird, wohin die Reise geht mit Leverkusen. Nur ein Bauchgefühl, keine Ahnung. Du kennst ja dann mein Credo, mein Mantra ist, vieles entscheide ich aus dem Bauch raus. Und sehen wir mal, was da passiert in Leverkusen in der Zukunft.
Ja, ich würde schon trotzdem niemals das, und das sei auch noch ganz kurz gesagt, also wenn sich da irgendwelche Typen auf den Zaun stellen und die Mannschaft anpöbeln, also dieser Auftritt war bodenlos, auch von der Körpersprache, gar keine Frage. Aber wenn ich eigentlich gefühlt 1,5 Jahre durch alle Wettbewerbe durchfliege, wenn ich Meister werde und Pokalsieger, in der Champions League direkt in die K.O.-Runde komme und verliere dann ein Spiel in Bielefeld und da wollen dann einige auf dem Zaun den Dicken machen und irgendwie die Mannschaft sprechen, da hätte ich aber genauso reagiert wie Granit Xhaka und wäre auch mal sauer gewesen. Also wenn ich alles mit bejubele, dann kann auch so ein völlig indiskutabler Auftritt mal vorkommen. Und da muss ich dann nicht mich als Sittenwächter auf dem Zaun aufspielen. Das muss man auch mal ganz klar sagen.
Muss man mal ganz klar sagen. Lass uns vielleicht
Am langen Ende.
Aber lass uns das lange Ende noch mal kurzer machen, wenn wir kurz über Leipzig gegen Hoffenheim eingehen.
Ne, lass uns doch vielleicht mal ganz kurz, das wäre mein Vorschlag, lieber Mike, ja. Weil durch den Bielefelder Sieg ist es ja so, dass wahrscheinlich nur noch Platz 6 für Europa reicht. Es könnte zwar natürlich sein, dass Stuttgart sich jetzt noch nach vorne spielt. Die haben ein relativ leichtes Restprogramm. Und wenn sie Pokalsieger würden, dann reicht doch Platz 7. Mhm. Aber im Moment muss man erstmal damit rechnen, weil Stuttgart ja auch, ja, sind sie jetzt gerade 4 Punkte hinter Platz 6. Und da sind noch einige Mannschaften dazwischen. Muss man erstmal damit rechnen, dass nur der 6. Platz reicht. Ja. Und da gibt's ja dann schon einige Mannschaften. Und das finde ich dann erstaunlich. Eintracht Frankfurt haben wir hier abgefeiert. Bodenloser Auftritt in Bremen. Versteht man gar nicht. Da kommt dann manchmal doch die launische Diva vom Main raus. Übrigens auch das Torwartthema da ganz interessant. Das müssen wir mal beobachten. Trapp war jetzt nochmal, hat er gefehlt. Aber es deutet einiges darauf hin, dass Kauasansch die neue Nummer 1 ist. Da bin ich mal gespannt, was das dann auch mit Kevin Trapp und der Statik in der Mannschaft macht. Mainz, spektakuläres 1-1 gegen Kiel. Das hört sich wie widersinnig an, aber das war wirklich geprägt von so viel Offensivgeist und so vielen Chancen. Da hat Leipzig was liegen lassen. Leipzig mit Jolt Löw ist plötzlich wieder im Rennen, das Minimalziel in der Liga zu erreichen.
Ja.
Borussia Mönchengladbach, da wollte ich heute mal drauf gucken wegen des Restprogramms. Gestern echt schlecht gespielt auf St. Pauli. Haben aber ein Restprogramm zu Hause Freiburg. Das ist wirklich ein 6-Punkte-Spiel. Dann in Dortmund, das ist die Steigerung von diesem Begriff. Kiel auswärts, Hoffenheim zu Hause. In München, die dann vielleicht auch schon Meister sind, und zu Hause gegen Wolfsburg. Also sieht für mich aus, als ob das Produkt im nächsten Jahr in Europa auftragen kann.
Glaubst du das wirklich, ja, dass das Produkt wirklich international ist?
Ich glaube, dass Borussia Mönchengladbach europäisch spielt nächstes Jahr.
Boah, da bin ich mir noch nicht sicher, ehrlicherweise. Also,
ja, sicher bin ich mir auch nicht, aber was spricht aus deiner Sicht dagegen?
Weil es einfach nicht konstant genug ist. Also ich glaube, du brauchst jetzt schlicht und ergreifend wirklich dann einfach auch eine Mannschaft, die einfach auch mal 3 Spiele hintereinander gewinnen.
Ja, aber ich darf dich daran erinnern, sie haben 4 Auswärtsspiele am Stück gewonnen. Sie hätten jetzt den Vereinsrekord brechen können. Das gab es noch nie, 5. Sie haben letzte Woche Leipzig zu Hause geschlagen. Also da kann ich jetzt von vielem reden, aber nicht von fehlender Konstanz.
Ja, aber du hast ja trotzdem immer mal so Spiele dabei, wie jetzt auch bei dem 1-1, wo du dann auch sagst, okay, wo kommt das her? Oder brauchen sie einfach die Pause? Also ich fand es jetzt irgendwie nicht unbedingt ein Spiel von einer Mannschaft, die international eine Rolle spielt. Also
ich habe es ja gerade gesagt, ich fand es ein schlechtes Spiel, aber wenn du gegen eine Mannschaft spielst, ich glaube, St. Pauli hat die drittbeste Abwehr der Liga, ist heimstark und du spielst schlecht, dann holst du einen Punkt mit. Finde ich völlig in Ordnung. Spielt jetzt zu Hause, wie gesagt, gegen Freiburg. Das ist der nächste direkte Gegner. Bei einem Sieg kannst du die auf 5 Zähler plus das deutlich bessere Torverhältnis erstmal von dir weisen. Also ich finde, in Gladbach ist alles in Ordnung. Freiburg habe ich gerade drüber gesprochen. Denen wird ein bisschen zum Verhängnis, dass sie gegen die großen Mannschaften halt nicht punkten. Das 4-1 von Dortmund, ich war am Wochenende für Sky da, war ein bisschen zu hoch. Aber Dortmund ist da. Man fragt sich plötzlich, warum so spät in der Saison? Ich glaube, das, was Kovac so gerne von einer Mannschaft sehen möchte, das greift tatsächlich jetzt gerade. Man könnte sagen, das Kovac-System greift. Aber auch da nochmal der Blick auf aufs Restprogramm. In München gegen Gladbach, in Hoffenheim gegen Wolfsburg, in Leverkusen zu Hause gegen Kiel. Und brauchst wahrscheinlich, um irgendwie sogar nochmal von der Champions League zu träumen, brauchst du wahrscheinlich 15 Punkte aus diesen Spielen. Das heißt, du müsstest in München oder in Leverkusen gewinnen. Das wird schwer genug. Stuttgart, habe ich gesagt, leichtes Restprogramm und beflügelt die Euphorie, im Pokalfinale zu spielen. Da wird ja dann auch übrigens die Frage sein, bei Bielefeld, wegen des Tipps, 80.000 im Stadion, du weißt, es sind 10 bis 12 Millionen vom Fernseher. Das kann dich auch lähmen. Bin ich mal gespannt, wie Bielefeld damit umgeht.
Gut,
und sogar Werder dürfte ja vielleicht sogar noch ein bisschen träumen nach dem Sieg gegen die Eintracht, nach dem überzeugenden Sieg, wenn sie jetzt am kommenden Wochenende in Stuttgart was holen sollten. Also ja. Sehr spannend.
Ja, finde ich auch. Allerdings habe ich den Eindruck, dass Kovac sich wirklich freigeschwommen hat da jetzt. Und ich finde es krass, was da passiert in Dortmund. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass er es wirklich noch in die Champions League schafft. Bei Leipzig bin ich mir nicht so richtig hundertprozentig sicher. Du hast ja da auch immer wieder die Problematik, dass die wissen, dass der Trainer ist halt auch dann wahrscheinlich wieder weg, wenn die Saison vorbei ist. Ja, ziemlich sicher sogar. Und auch da gibt es ja Gerüchte, glaube ich, ne? Dass es einen Nachfolger gibt schon in Leipzig.
Ne, wen meinst du jetzt?
Da gibt es noch einen jungen Aufstrebenden aus dem RB-Kosmos. Ich habe den Namen allerdings auch schon wieder vergessen. Ich hatte den vorher noch nicht gehört.
Ich hatte den letzten Namen, den ich gehört habe, der auch ein bisschen gegeistert ist, ohne dass es jetzt konkret war Oliver Glasner. Und da habe ich aufgehorcht und habe gedacht, das könnte wirklich einer sein, weil ausgebildet im RB-Kosmos in Salzburg, hat dann als Cheftrainer sehr erfolgreich gearbeitet in Linz, sehr erfolgreich gearbeitet in Wolfsburg, überaus erfolgreich in Frankfurt. Dann kamen die ganz großen Angebote anscheinend trotzdem nicht rein, hat sich seinen Traum erfüllt von der Premier League, dort Manager bei Crystal Palace, macht da einen richtig guten Job, Pokalhalbfinale in der Liga, nie was mit unten zu tun gehabt, außer mal ganz am Anfang dieser Saison. Und ich glaube, das wäre jetzt jemand, der auch sagen würde, okay, jetzt habe ich die Erfahrung in der Premier League gesammelt, jetzt könnte ich auch nochmal nach Deutschland gehen, damit was Ambitioniertem und dann vielleicht später mal einen richtigen Spitzenklub in England übernehmen, weil das ist ja auch so ein bisschen sein Traum. Also das würde für mich naheliegen.
Matthias Jeißler.
Ach so, Matthias, ja, aber gut, das ist ja jemand, der kommt aus dem eigenen Stall, der war in Salzburg sehr erfolgreich und ist ja dann nach Saudi-Arabien, glaube ich, gewechselt, hat da eine Menge Kohle verdient und ich glaube, für seine eigene Trainerkarriere sollte er schnellstens mal zurückkommen nach Europa, weil du sonst auch in Vergessenheit gerätst. Ja, das ist tatsächlich aber gilt als großes Trainertalent.
Genau, und der war vor ein paar Tagen zumindest mal in der Verlosung, sehen wir mal was.
Ja, das kann sein, aber da ist ja auch die Frage, die wir hier schon relativ früh im Podcast auch aufgeworfen haben, die Rückbesinnung Besinnung auf die reine RB-Schule. Ist das wirklich das, was so erfolgsversprechend ist? Da habe ich große Zweifel, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich nicht, ehrlicherweise. Das ist was ich glaube, dass das RB auch erfolgreich gemacht hat. Und ich kann mir auch gut vorstellen.
Ja, aber ich glaube, es ist einfach völlig dechiffriert.
Ah, glaubst du? Okay.
Ja, natürlich. Dieses, wir warten auf Fehler des Gegners, provozieren Abspielfehler, Pressing. Heute ist wieder gefragt im internationalen Spitzenfußball, Gegner, die gut organisiert sind, zu bespielen und nicht dieses nur auf Chaos setzen und sowas. Also ich glaube, dass diese RB-Zeit deutlich vorbei ist.
Oh, das wäre so wunderbar. Das wäre so fantastisch. Letzte Frage aber auch jetzt zur Bundesliga. Was hat das 4:0 mit Bochum gemacht? Dieter Hecking hat gesagt, vielleicht, also irgendwann auf der Strecke kommt so ein Spiel und oftmals auch leider hinten raus und dann zu spät. Ich bin eigentlich ganz froh, dass das jetzt passiert ist, weil so haben wir jetzt mal einfach die Möglichkeit, uns einmal zu schütteln. Das war jetzt dieses Spiel, was dann irgendwann mal einfach auch kommt auf der Strecke und jetzt geht's weiter vorwärts. Ordnet er das richtig ein, zumal man auch sagen muss, dass es augenscheinlich so war, dass die Mannschaft das Spiel anders gesehen hat als er. Er war nicht einverstanden, die Mannschaft selber hat gesagt, doch, eigentlich war es ganz okay, das Spiel, was sich mir nicht so ganz erschließt, wie man zu dieser
Sicht. Ich glaube, ein bisschen das Problem ist, die Bayern haben in den letzten Jahren häufiger mal ein Ausrufezeichen Bochum gegen die Bayern gesetzt und haben dann nach Siegen gegen die Bayern immer danach eine rasende Niederlagenserie hingelegt. Also Siege gegen die Bayern machen auch was mit dem Kopf. Das war ja jahrelang das Phänomen in der Bundesliga. Du schlägst die Bayern und danach kriegst du 3 Spiele kein Bein auf die Erde, weil dieser Sieg emotional so viel Kraft gekostet hat und vielleicht auch gedacht hat oder dich hat glauben lassen, dass du schon eine größere Fußballmannschaft wärst. Das ist ein Phänomen. Bei Bochum kommt noch dazu, dass sie nach dem Bayern-Spiel ja sogar Tuchfühlung zur direkten Rettung hatten. Mhm. Wenn du Wochen, Monate lang immer vom letzten Platz aus die Tabelle siehst und dann bist du mal zumindest über dem Abstiegsstrich. Ich glaube, dass das Spuren hinterlässt. Wir haben dieses Thema hier auch schon angesprochen. Dann lässt du vielleicht mal so 5% Dampf einfach ab. Und dann wieder in die Spur zu kommen, obwohl sie auch schwere Gegner hatten mit Frankfurt und Leverkusen, das ist gar nicht so einfach. Ich glaube, dass es jetzt auch an der Zeit ist, dass Dieter Hecking alle aufweckt. Denn Heidenheim ist wieder da. Im Moment sieht's tabellarisch dann im Abstiegskampf aus. Obwohl auch da das Restprogramm eigentlich geht. Und vielleicht ein Wort noch zum Gegner. Demirovic wird ständig kritisiert in Stuttgart. Ich meine, der hat 13 Tore schon gemacht. Also die Kritik müsste sich eher gegen Leute wie Dennis Undav richten, die gar nicht an ihre Vorjahresform rankommen. Also ich finde, in deiner ersten Saison 13 Tore zu haben, zu dem Zeitpunkt der Saison, sage ich Chapeau.
Eine letzte Frage, weil sie sind nun beide in der Bundesliga. Wir sind jetzt beide keine Riesenfans davon. Aber die Personalie Hasenhüttl bei Wolfsburg, ist das etwas, wo du sagen würdest, jetzt, dass man darüber happy ist, wie es gerade läuft? Also ich meine, wir sind jetzt Platz 12 in Wolfsburg. Steffen Baumgart fängt langsam an, einen guten Job zu machen bei Union Berlin. Gewinnt 1-0 gegen Wolfsburg. So ein Spiel, was vielleicht auch 1-1 ausgehen kann oder 2-2. Aber ist das jetzt so, dass so ein Hasenhüttl, der ja eigentlich ein gefeierter Trainer war und ist, reicht das aus in Wolfsburg?
Ich weiß gar nicht, ob er so ein gefeierter Trainer ist. Er hat damals in Ingolstadt und in Leipzig einen sehr, sehr guten Job gemacht. Über lange Zeit auch in Southampton als Alpenkloppo in der Premier League. Genau. Dann hat er überlegt, ob er aufhört, kommt nach Wolfsburg zurück. Ich fand es am Anfang auch schön, mit welch schonungsloser Klarheit er da zum Beispiel gesagt hat, wir haben gar keine Zuschauerunterstützung und sowas. Also er ist ein Mann klarer Worte. Finde, dass Wolfsburg echt lange einen sehr attraktiven Fußball in dieser Saison gespielt hat, wenn ich mal hingeguckt habe. Und sie haben aber zu Hause alles verspielt. Sie haben gegen die Abstiegskandidaten, gegen St. Pauli, gegen Bochum, gegen Heidenheim, gegen Kiel, da haben sie kein einziges Spiel zu Hause gewonnen. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. 3 von möglichen 12 Punkten geholt. Das ist natürlich deutlich zu wenig. Wolfsburg will nach Europa, weil sie sonst eigentlich auch gar keine Aufmerksamkeit für das Produkt Fußball haben. Das wird es wahrscheinlich nicht klappen wegen dieser Heimschwäche. Ich finde dennoch, dass er den Verein stabilisiert hat nach der letzten schwachen Saison. Für meine Begriffe müsste er noch eine Chance bekommen fürs neue Jahr. So unruhig, wie ich aber Wolfsburg auch einschätze, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es das nach der Saison war. Und Steffen Baumgart, haben wir gesagt, da gab es gar keinen Baumgart-Effekt. Die rutschten echt bedrohlich tief unten rein. 7 Punkte aus den letzten 3 schweren Spielen zu holen, das nötigt Respekt ab. Also ich glaube, da haben sich 2 gefunden mit Union und Baumgart.
Sehr gut, dann lassen wir die erste Fußball-Bundesliga hinter uns und gehen in die zweite Bundesliga und du darfst den Ball dahin kicken, wo du gerne möchtest.
Ich lasse ihn ganz in der Nähe, ich schieße ihn aus der Scharfenstraße nach Müngersdorf, lieber Mike. Wie war das denn am Samstagabend?
Bitter, das war wirklich bitter. Erstmal Respekt, Fabi Riese, für dieses unfassbar geniale Tor. Ich bin ja inzwischen Fanboy von Fabi Riese. Und lustigerweise war es ja auch so, dass das hat jetzt Christian Keller auch zugegeben, dass auch öffentlich zugegeben, dass Fabi Riese mal Thema in Köln gewesen ist. Leider war das wohl aus finanziellen Möglichkeiten nicht der Fall. Aber ich bin ganz, 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 ganz großer Fan von Fabi Riese und ich bin fassungslos, nach wie vor immer noch nach diesem Wochenende, wie man so wenig Grip an Hertha BSC bekommen hat wie der FC. Also erstmal hat Hertha FC Dinge getan, so in der ersten Viertelstunde. Da war man total überrascht, kam überhaupt nicht ins Spiel. Und du kannst das im Grunde genommen dann auch diese 95 Minuten weiter so spielen. Du probierst es irgendwann, in der letzten Viertelstunde stellt sich die Hertha einfach hinten rein. Sehr gut organisiert, muss man sagen. Hertha hat ein Bombenspiel gemacht für die Position, wo sie in der Liga sind. Das passt überhaupt nicht zusammen. Es ist wirklich eine tolle Mannschaft. Und Köln hat einfach kein Mittel gefunden. Und das in Müngersdorf, das war schon so, das hat man auch gemerkt, so ein bisschen innerhalb des Publikums. Da war Fassungslosigkeit. Also das hat man überhaupt nicht glauben können. Jetzt kannst du sagen, Kaiserslautern hat verloren, deshalb ist nicht allzu viel passiert. Hätte man aber jetzt als erster FC Köln gewonnen, hätte man sich deutlich absetzen können. Also das war ein Schlüsselspiel, das nicht gut ausgegangen ist. Wie hast du es gesehen?
Also wenn ich jetzt die Nachricht leaken würde, die du mir direkt nach Abpfiff geschickt hast am Samstagabend, als ich durchs nächtliche Köln gelaufen bin, boah, warst du auf Zinne.
Ja, ich war wirklich auf Zinne.
Also Riese, hast du vollkommen recht, ist ein unfassbar guter Spieler, das muss man wirklich mal sagen. Der ist auch zu gut für die zweite Liga. Ich habe den schon wirklich länger beobachtet und habe früher immer so ein bisschen gedacht, ja, gute Anlagen, aber wirkte dann auch so ein bisschen, ja, fast flauselhaft oder sowas, wie soll man das sagen? Aber der ist richtig gereift. Ich glaube wirklich, das ist ein Spieler, der seinen Verein liebt, der liebt die Hertha.
Ja, total.
Aber eigentlich müsste man ihm raten, du musst nach dem Jahr jetzt auch weg. Also der hat einen Abschluss, der hat eine Präsenz, der hat eine Bedeutung für eine Mannschaft, das ist ja wirklich unglaublich. Vielleicht macht er noch mal einen Angriff mit der Hertha auf die Bundesliga. Irgendwie wäre das ja auch cool, wenn ein Spieler einfach mal sagt, ich bleib dann dabei, aber der muss jetzt schon im Fokus von etlichen Bundesligisten sein.
Er hat jetzt gerade verlängert, ne? Stark. Muss man sagen. Also,
ja, aber der hat ja trotzdem, gibt's ja da Ausstiegsmöglichkeiten und angeblich für ein Bundesliga-Angebot gäbe es das auch. Die Hertha hat richtig gut gespielt. Leitl, du hattest ja am Anfang mal gefragt, passt das so? Also ich finde, man sieht seinen Stempel mittlerweile ganz deutlich. Ja. Und wenn ich jetzt sage, dass der FC eigentlich sogar, und das meine ich so, wie ich sage, eins seiner besseren Heimspiele spielerisch gemacht hat, dann weißt du, wie armselig teilweise spielerisch die Vorträge waren. Wenn du nachher aufsteigst, muss sich dafür keiner entschuldigen. Ich glaube nach wie vor, dass sie aufsteigen. Du hast es gerade auch gesagt, weil die Konkurrenz halt auch gepatzt hat größtenteils. Aber was mir nicht in den Kopf geht, du bist im Winter mit 31 Punkten Tabellenführer. Du hast diese Wahnsinnssiegeserie, worum es da nicht gelingt, mit so vielen wirklich auch guten Zweitligaspielern spielerisch ein bisschen mehr auf die Matte zu kriegen. Ich weiß es nicht. Es ist ja auch immer die Frage, wie steigst du auf? Ne? Steigst du souverän auf? Steigst du früh auf, dass du Weichen stellen kannst mit Personal? Und das scheint trotz des mit Abstand teuersten Kaders einfach nicht zu gelingen. Und das ist sicherlich auch ein Problem für den FC.
Naja, du hast aber auch dann irgendwie auch ein Formproblem und ein Verletztenproblem. Das ist eben auch Teil der Wahrheit. Also Damien Downs ist halt inzwischen auch ein Spieler, der fehlt, wenn er nicht spielen kann. Du hast einen Olesen, der geht, und ich muss ganz ehrlich sagen, Gott sei Dank geht er auch. Also ich verstehe dann aber auch Struber nicht, wie er Olesen aufstellen kann. Das ist wirklich ein Spieler, der gehört für mich in die Regionalliga West irgendwo, aber der hat in der Bundesliga, in der zweiten Bundesliga überhaupt nichts verloren. Das war wirklich Wahnsinn, wenn du da siehst, also wirklich, wenn du siehst, ich verstehe auch nicht, der hat denn da 60 Minuten drin gelassen oder über 60 Minuten drin gelassen. Der muss das doch gesehen haben, dass immer dann, wenn der Ball zu Olesen kam, dann ging das in Richtung Rückpass, Sicherheitspass oder er hat den Ball verloren. Wirklich Wahnsinn. Bei Jan Thielmann ist es so, der hält 60 bis 70 Minuten durch, dann ist er platt. Den hat man aber auch irgendwie gar nicht richtig groß eingesetzt in der ersten Halbzeit. Das lief alles über links. Also es ist insgesamt auch die Frage, sind die alle fit, die da auf dem Platz stehen? Manchmal habe ich den Eindruck, das ist nicht der Fall. Hatten wir jetzt irgendwie einige Verletzte. Also insgesamt, teuerster Kader kann ich inzwischen auch nicht mehr hören. Mag sein, aber du brauchst dann halt einfach auch, also teuer ist nicht gleich gut. Punkt.
So, jetzt haben wir 7 Minuten, die wöchentlichen 7 Minuten über den 1. FC Köln gesprochen.
Lass uns noch die 13 Minuten HSV machen.
Ja. Nö, genau. Da mache ich es einfach viel, viel kürzer. Ja. Vom Spielverlauf in der roten Karte natürlich ein bisschen auch begünstigt. War das ein ganz, ganz souveräner Sieg, richtig gut gespielt. Das ist natürlich dann an so einem Wochenende ein Statement-Sieg, aber ich bin weit davon entfernt, irgendwas mit durch oder Glückwünschen. Du musst einfach konzentriert bleiben, weiterspielen. Was mich aber freut, ist, dass Bobby Klatzel mit seinem Tor wieder da ist. Also für mich ein richtig geiler Spieler, total netter Typ, der ein halbes Jahr echt so eine Scheißverletzung hatte. Und das finde ich einfach schön, wenn du dann mit einem Treffer wieder zurückkommst. Aber ich würde gerne nochmal die SVE hier ins Spiel bringen.
Du!
Siehst du Chancen für Elversberg? Elversberg, meine heimliche Liebe. Siehst du Chancen für Elversberg, zumindest die Relegation noch zu erreichen?
Ja, was heißt Chance? Ich hatte dir das gestern auch in unserem WhatsApp-Chat gesagt, das ist eine ganz klare Geschichte, dass Elversberg wird die Relegation erreichen. Das sind jetzt noch 2 läppische Punkte. Und ich moderiere sie, habe ich gesagt, konsequent zumindest, dann in die Relegation. Und da wird es dann gegen Bochum gehen und dann werden sie aufsteigen. Es gibt keine Mannschaft, die spielerisch so versiert ist, wenn sie Bock haben wie Elversberg in dieser Saison. Und das hat man ja im letzten Spiel gegen den HSV, hast du selbst gesehen, was da möglich ist. Dementsprechend glaube ich, Kaiserslautern ist bei mir immer noch die Sehnsucht natürlich ein Stück weit, dass Hamburg, Köln und Kaiserslautern wieder in der Bundesliga sind. Dann hätten wir so ein bisschen Folklore wieder zurück. Es ist aber auch Teil der Wahrheit, dass ich Elversberg hochmoderiere und ich glaube auch, dass das war ja ein nicht nur ein Statement. Ich meine, Regensburg ist weg. Also da müssen wir jetzt irgendwie nicht weiter diskutieren, dass wir die in Liga 3 wiederfinden werden. Aber das war schon stark. Wie siehst du es?
Ja, Regensburg ist auswärts nicht konkurrenzfähig, muss man sagen. Leider Absteiger. Elversberg, du musst aber trotzdem 6 Tore schießen. Haben geil auf Kicken. Ich habe sie in Hamburg gesehen. Ich fand sie bärenstark. Tatsächlich würde ich sie für die Relegation nicht abschreiben. Ich meine, da sind ja noch ein paar Leute auch dazwischen oder ein paar Mannschaften. Das darf man auch nicht vergessen. Aber ganz großes Chapeau, da stimmt halt vieles. Ruhe im Umfeld, da ist keiner, der irgendwie erzählt, dass früher alles besser war mit Frank Holzer, einem ehemaligen Bundesligaspieler, der Boss ist, Horst Steffen, ein super Trainer, den ich überall auf dem Zettel hätte, wenn ich irgendwo in der zweiten oder in der unteren Hälfte der ersten Liga einen Trainer suchen würde. Also top, top, top. Mich würde aber noch interessieren, was du von der Installation des Sportvorstandes Frank Baumann auf Schalke hältst.
Also ich glaube für Schalke ist das wahrscheinlich ein Coup. Ich habe Frank Baumann jetzt nicht unbedingt verstanden. Ich finde, da ist wenig Kohle da bei Schalke. Ich habe das nicht unbedingt auf dem Radar, dass Schalke jetzt wirklich den Anspruch hat, in Richtung erste Bundesliga wieder zu gehen. Also dafür ist einfach noch zu viel finanzielles Chaos. Dafür sind auch Protagonisten am Werk, wo ich denke, boah, weiß ich nicht, ob das in der nächsten Saison dann einigermaßen gelingen kann, oben mitzuspielen. Dafür ist der Kader einfach auch nicht gut genug. Da müsste dann viel passieren. Gut, dafür wäre dann Baumann da. Aber ehrlicherweise, die Flughöhe ist relativ hoch, finde ich. Warum er sich Schalke antut. Schalke hat, wenn es stimmt, großes Interesse daran, langfristig zu arbeiten. 5-Jahres-Vertrag, anders hätte man ihn wahrscheinlich auch überhaupt nicht bekommen. Und da wird man sehen, ob das wirklich eine gute Wahl war. Für Schalke ist es, glaube ich, auf jeden Fall gut. Ob das für Frank Baumann die richtige Entscheidung ist, das wage ich zu bezweifeln. Denn es kann ja gut sein, dass, stell dir mal vor, in der nächsten Saison spielen die wieder gegen den Abstieg, dann bist du dann auch ganz schnell wieder weg.
Ja gut, aber da glaube ich, kann man sich kurz fassen. Schalke möchte unbedingt in die Bundesliga zurück im nächsten Jahr. Das ist das erklärte Ziel. Das ist schwierig mit den finanziellen Rahmenbedingungen. Man hat jetzt den Kaderplaner einfach. Man hat mit Juri Mölder wahrscheinlich jemand, der Sportdirektor bleibt. Der war ja bisher nur interimsmäßig. Also Ben Manga war der Kaderplaner. Und Frank Baumann dazu, der kommt vom Fach, der weiß, wovon er redet. Ist ein ganz ruhiger Vertreter. Und er hat ja bei Werder aufgehört, nachdem er sie in ruhiges Fahrwasser gebracht hat. Es wird sehr viele, ich habe bei Schalke mal so quer gelesen, viele Fans, was wollen wir denn von dem? Er weiß, wie man aus der zweiten Liga rauskommt, hat das mit Werder einmal geschafft, hatte natürlich da einen deutlich stärkeren Kader. Aber ich habe Frank Baumann immer als sehr unpatentiösen, sehr bescheidenen Charakter kennengelernt. Also ich würde sagen, das kann absolut passen und finde die Wahl wirklich gar nicht so uninteressant, würde ich einfach mal sagen.
Sehr interessant, was du da erzählst. Aber lass uns noch mal ganz kurz nach unten gucken. Wie siehst du da die Lage? Ist es da so, dass wir wirklich, also bleibt es jetzt bei dem, bei dem Vierkampf? Oder kann da noch mal was mit Greuther Fürth passieren?
Übrigens, ich weiß gar nicht, wie ich mich gerade ausgedrückt habe. Unprätentiös habe ich natürlich gemeint, um Gottes Willen. Ich habe irgendwie heute Morgen Probleme, richtig wach zu werden. Unten Vierkampf, Regensburg ist abgestiegen. Ich würde sagen, Ulm, 4 Punkte ist einiges. Gestern echt mit Pech verloren. Ich sage, am Ende rettet sich Münster direkt und Braunschweig kommt in die Relegation. Übrigens noch eins für Relegation, dritte Liga. Ich weiß nicht, ob du das am Wochenende gesehen hast. 60 gegen Cottbus, 5-1, klasse Spiel der Löwen. Da war der Ball einen Meter hinter der Linie. Und die haben das nicht gesehen. Das ist natürlich schon bitter und stellt die Frage auf. Es gibt ja keine Torlinientechnik und keinen VAR in der dritten Liga. Das ist einerseits, finde ich das teilweise sogar richtig entspannend. Aber wenn es wirklich um richtig viel geht, sowas da nicht zu sehen, wo man die technischen Hilfsmittel hätte, es kostet ja Geld, sollte man auch mal drüber nachdenken, ob man zumindest in der dritten Liga nicht die Torlinientechnik einführt.
Okay, ja.
So, und dann kommen wir zu meiner berühmten Rubrik oder beziehungsweise zu meiner Lieblingsrubrik. Wie verliere ich dieses Mal gegen Meist Gleis in Europa? Bitteschön, Bayern gegen Inter.
Bayern gegen Inter wird ein 1-2.
Sage ich 2-1 für die Bayern. Arsenal gegen Real Madrid.
Boah. Arsenal 1-3.
Sage ich 3-2 für Arsenal.
Was?
Nein. Ja, was? Ja. Arsenal ist gut drauf, Real ist nicht gut drauf, aber klar, Real tut in der Champions League Real Dinge, aber ich traue Real Arsenal einen Heimsieg zu. PSG gegen Aston Villa?
Aber es gibt eine Überraschung, 1-2.
Sage ich 3-1 für Paris. Und das ist geil, wir tippen jedes Spiel andersrum und alle können jetzt schon wissen, die Tipps von Mike Gleis sind es natürlich am Ende. Und wir haben noch Barcelona gegen den BVB.
Oh Gott. Da
lege ich gerne mal vor.
Ja, leg mal vor.
Ich sag, Barcelona gewinnt 3-2.
Ich glaube, es wird ein 4-1. Es wird eine Klatsche für Niko Kovac.
Oh, ja. Okay.
Ja, da sind wir mal ähnlich beieinander.
Aber nee, weil ein 3-2 würde ja alle Chancen noch halten, aber ein 4-1 wohl eher nicht. Aber gut,
ja.
Wir müssen ja auch nicht immer unterschiedlicher Meinung sein, lieber Mike. Ne?
Ja, das stimmt schon. Aber dann konfrontiere ich dich einfach zum Schluss mit einer sehr, sehr netten Aussage. Niemand hätte es für möglich gehalten, dass sich zwei hässliche Vögel in zwei wunderschöne Adler verwandeln.
War das Füllkrug und Duxch, oder?
Ja, das ist ja unfassbar. Frank Baumann hat das gesagt. Auf der letzten Mitgliederversammlung vor seinem Abschied bei SV Werder Bremen. Da ging es um Niklas Füllkrug und Marvin Duxch.
Ja, und da muss ich ganz ehrlich sagen, das kann ja auf brutal. Dich nicht gemünzt sein, weil bei uns ist es ja so, hier sind das Schöne und der
und das Feierbiest.
Schöne
und das Feierbiest.
Und das Biest. Der Schöne und das Biest unterwegs. Und wer sich überhaupt mit dir reintraut hier optisch in so einen Podcast, der muss so sein wie beim Spiel, das hattest du nämlich reingestellt, zwischen Brinne und Bodø Glimt in der norwegischen Liga, der Man of the Match, einfach 4 Paletten Eier bekommen. Und die kann man eigentlich direkt mir weiterleiten, weil wer mit dem schönen Mike hier auftritt, der braucht vor allen Dingen eins.
Eier.
Wir brauchen Eier.